Willkommen zurück nach einer etwas längeren Pause zu Code und Konsequenz, dem Podcast, in dem es um gesellschaftliche Auswirkungen von Technik und Technologie geht, in dem André und ich uns unterhalten über, was uns daran beschäftigt, warum wir manche Entwicklungen kritisch sehen.
Ja, hi Lelia. Ich freue mich sehr, dass wir wieder hier sind.
Ja, es hat ein bisschen gedauert, ne? Irgendwie kam vieles dazwischen, aber schön, dass wir uns wieder zusammenfinden.
Ja, der böse Alltag, wobei auch vieles Spaß macht. Aber jetzt haben wir es. Und worüber reden wir denn heute eigentlich?
Also heute geht es um Netzneutralität und ich weiß noch, dass wir da häufiger oder auch länger drüber gesprochen haben, boah, wie macht man das schmackhaft? Was ist das eigentlich? Das ist so ein Brocken, finde ich schon, das Wort Netzneutralität. Es klingt nach weiß ich nicht, wahrscheinlich denken die Leute an Behörden, oder? Also an so eine Regulierungsperspektive, die ja auch damit reinspielt.
Da zieht sich alles zusammen, wenn man sowas hört, ne? Klingt sehr technokratisch.
Genau. Und irgendwie auch langweilig, finde ich. Für manche?
Total langweilig, oder?
Aber vor allem auch so, was hat das mit mir zu tun? Denkt man erstmal gar nichts.
Aber warum reden wir darüber? Wer kam damit auf? Ich glaube, du warst es, ne? Du hast gesagt, das begegnet mir im Moment oft und auch in deiner Arbeit und lass uns doch mal eine Folge dazu machen. Und dann haben wir ja beide auch einen Background irgendwie so mit so ein bisschen auch Telco-Industrie im Rücken, ne?
Genau. Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, dass mich das Thema schon lange interessiert. Und das interessiert mich auf zwei Ebenen. Das interessiert mich technisch mega, wie das funktioniert. Was für Protokolle benutzen wir eigentlich? Wie funktioniert das Internet? Das finde ich super spannend. Aber da würde ich sagen, gehen wir jetzt heute gar nicht so tief drauf ein, auch wenn wir vielleicht so einen kleinen Exkurs dahin machen, so als Grundlage. Aber also das interessiert mich auf einer technischen Ebene, aber halt auch, weil es für mich so einen Gerechtigkeits- und Verteilungsgerechtigkeitsaspekt hat. Und weil, also das ist eben so der gesellschaftliche Aspekt daran, den man vielleicht, wenn man es erst das Wort erstmal hört, nicht so mit bedenkt, dass der da auch mit zusammenhängt.
Geht mir auch so. Und das habe ich auch gemerkt jetzt bei der intensiveren Beschäftigung damit. Das geht mir so an dieses Ding, ich will Gerechtigkeit in diesem Ökosystem.
Ja.
Aber jetzt haben wir schon gesagt, das ist der Begriff Netzneutralität. Er ist sperrig. Warum reden wir drüber? Aber was bedeutet er eigentlich? Das müssen wir, glaube ich, jetzt dringend mal auflösen, oder?
Ja, das müssen wir noch auflösen. Aber ich würde vielleicht noch ganz kurz, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, was sind denn so aktuelle Themen, wo das extrem wichtig ist oder wo man Menschen, die heute zum Beispiel in Deutschland oder wir, die wir denken, boah, das betrifft mich gar nicht, dieses Thema, wo man denken könnte, hups, doch, das ist mega wichtig. Also so einen aktuellen Aufhänger. Das Internet ist einfach eine der wichtigsten Infrastrukturen unseres modernen Lebens sozusagen. Und es gehört zu den Dingen, die wir einfach so hinnehmen. Und man merkt erst, wenn was nicht funktioniert, dass es da ist sozusagen. Mhm. Und es wird in der heutigen Welt leider auch immer häufiger als Waffe eingesetzt. Also nicht nur das, was im Internet passiert, also Desinformationskampagnen zum Beispiel, sondern auch der Zugang zum Internet. Und das ist ja eher so eine Ebene, auf der wir uns heute bewegen. Also das sieht man gerade besonders im Iran, wo die Menschen einfach seit Wochen, seit einem Monat ungefähr oder seit wahrscheinlich Monaten, wenn wir diese Folge ausstrahlen, keinen Zugang zum Internet haben. Und hier geht es irgendwie um ein Recht auf Kommunikation und auch natürlich Teile der Wirtschaft. Also Onlinehandel ist komplett eingebrochen. Das hängt damit zusammen, dass das Internet staatlich kontrolliert ist im Iran und die haben nicht nur Mobilfunkmasten abgeschaltet, sondern auch Festnetz funktioniert nicht mehr. Und das ist so das krasseste Ausmaß von dieser Machtdebatte, über die wir heute sprechen wollen. Wem gehört denn diese Infrastruktur und wer hat welchen Handlungsspielraum auf dieser Infrastruktur oder damit zu machen, was sie möchten sozusagen? Und da schließt so unsere Diskussion heute an und eigentlich ist es hochaktuell.
So ist es, ja. Ja, und ich würde es für mich nochmal so fassen, wie, das Internet ist ja für die meisten Menschen total selbstverständlich. Also nicht nur, dass das wichtig ist, sondern es ist auch selbstverständlich, dass es einfach da ist und funktioniert. Und am ehesten interessieren uns irgendwelche Tarife, wie wir ins Internet kommen. Oder die Bandbreite, ne? Habe ich jetzt ein Gigabit oder sonst was? Aber ist so, dass wir recht wenig über die Regeln dahinter oder darunter verstehen, ne? Weil solange alles funktioniert, fragt ja kaum jemand, warum funktioniert das halt eigentlich so, wie das funktioniert, ne?
Mhm.
Aber diese Offenheit, die ist halt eben gar nicht naturgegeben, wie du gerade schon sagst, ne? Sehr autoritäre, bösartige Akteure, die machen mit dem Internet in ihren Ländern und Regionen, was sie wollen.
Ja.
Und deswegen zeigt sie eben auch schon, das ist alles auch Teil von politischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Entscheidungen. Die wollen wir ein bisschen abschichten.
Genau, und wenn wir gleich dazu kommen, was Netzneutralität eigentlich ist, also die Frage, wer zahlt eigentlich wem? Unter diesen Akteuren, die daran beteiligt sind, Geld für den Transport von Paketen im Internet sozusagen. das ist ja eng damit verbunden, dass eben bei uns das Internet oder die Provider nicht staatlich kontrolliert sind. Also das sind größtenteils Aktiengesellschaften, die investieren, aber halt auch daran verdienen müssen, in Anführungsstrichen, dass sie für uns Datenpakete in der Welt umherschicken. Und das ist ja so ein bisschen der Fokus von Netzneutralität, von diesem ganzen Thema, also wer zahlt eigentlich wem. Das ist so ein bisschen die Schicht dahinter, was man als EndnutzerIn nicht merkt, wenn man irgendwas streamt oder eine E-Mail öffnet, wer dahinter eigentlich alles noch Geschäfte damit macht.
Ja, genau. Und deswegen ist es keine Technikspielerei, sondern handfeste Regeln unserer digitalen Grundinfrastruktur, so würde ich es mal nennen. Ne?
Ja, und eigentlich auch ein geopolitisches Thema, also nicht nur ein technisches.
Wird nicht alles dazu gerade? Ist echt krass, ne? Ja. Ich würde sagen, wir müssen jetzt dringend sagen, was wir denn eigentlich damit meinen. Und dann können wir sagen, und da gibt es diesen Trigger.
Ja.
Weil sonst haben wir zu viel Debatte, ohne erklärt zu haben, was es ist. Ne? Ja. Dann lass uns doch noch einmal wirklich an die Punkt gehen, wo wir sagen, was meinen wir denn eigentlich, wenn wir von Netzneutralität sprechen?
Mhm. Willst du?
Ich kann es ja mal versuchen. Ich habe viel drüber nachgedacht. Ne? Unsere Idee war, was können wir für so Metaphern oder Bilder verwenden, damit man das besser erklärt. Und mein Vorschlag wäre, ich würde so erklären, du sitzt auf dem Sofa und dann öffnest du dein Netflix oder dein YouTube oder meinetwegen auch eine Nachrichten-App und dann klickst du und das läuft eigentlich einfach so. Ne? Mhm. Und für dich ist das ein total einfacher Moment, aber unter der Oberfläche, da passiert ja ziemlich viel. Ne? Daten reisen durch Leitungen, durch Router, durch Knotenpunkte, nicht durch ein Netz, sondern durch ganz viele verschiedene Netze und irgendwann kommen die bei dir an. Das ist so das, was da drunter passiert. Und Netzneutralität hat damit zu tun, sind denn da alle Daten gleich? Ne, wir gehen technisch runter. IP-Datenpakete, ne, so wird es ja transportiert im Internet, sind die alle gleich? Oder werden da manche anders behandelt? Sind manche gleicher als andere? Und die Fragen rundherum, das ist das, was man Netzneutralität nennen kann. Ne? Nämlich neutral, alle Daten sollen gleich behandelt werden.
Genau, also es sollte keine quasi so Überholspuren geben für bestimmte Anbieter, die mehr Geld zahlen sozusagen. Also dass YouTube, weil YouTube Geld hat und den Telcos dafür eine bestimmte Summe zahlt, dass dann YouTube schneller lädt als Dailymotion oder so. Das ist der Kern, ne, von Netzneutralität. Soll ich nochmal kurz ein bisschen auf diese, also ich habe mir ja auch Gedanken gemacht, also wie man diese Schichten vom OSI-Modell durchgeht oder?
Geh mal gerne durch, aber was ist denn das OSI-Modell? Das müssen wir bestimmt erklären.
Ja, das ist so ein bisschen Lehrbuch Informatik erstes Semester jetzt wahrscheinlich, aber man muss auch nicht das OSI-Modell kennen, aber ich finde dieses Schichtenmodell macht total Sinn, wenn man da drüber nachdenkt, wie das Internet aufgebaut ist. Also wenn man die URL zum Beispiel in seinem Browser eingibt, dann ist man auf der Anwendungsebene. Also das OSI-Modell hat 7 Schichten, glaube ich. Und ich muss jetzt auch nicht alle nennen, aber man kommt so von der Anwendungsschicht, geht man dann weiter runter oder deine E-Mail. Also zum Beispiel wird die auf der Presentation Layer verschlüsselt. Dann geht es in die Session Layer. Dann wird es auf der Transport, auf der Transportschicht, wird es in kleinere Segmente runtergebrochen. Und dann geht es quasi noch weiter runter auf die physische Schicht, also ganz unten hat man dann Data Link und Physical Layer, also da sind es dann wirklich am Ende Kabel. Also so kann man sich, finde ich, auch diese Abstraktion von, wie kommt ein Datenpaket, ja, also welche Reise nimmt das? Ich habe an so eine E-Mail gedacht, weil eine E-Mail ist quasi wie so ein Brief und der wird dann auf der ein, zwei Ebenen tiefer, wird der in den Briefumschlag gepackt. Mhm. Und dann kriegt es, die HTTP-Anfrage kriegt dann so eine Adresse zum Beispiel. Die IP-Adresse vielleicht noch ist so ein bisschen was wie so ein digitaler Straßenname. Also, dass das Internet oder die Schichten darunter wissen, wo sie die hinzuadressieren haben, sozusagen. Also eigentlich ja, es ist wie so ein Verkehrssystem. Deswegen redet man auch über Traffic im Internet. Und es wird immer übersetzt von Ebene zu Ebene, damit die Ebene drunter damit was anfangen kann, sozusagen. Und dann wird's ja, vielleicht mit dem Brief wird es an den nächsten Briefträger weitergegeben und es wird immer weiter aufgeteilt.
Und wir haben so Knotenpunkte, ne? Das sind die Briefverteilzentren oder sowas wahrscheinlich, ne? In so einer Logik.
Genau. Also wenn man zu Hause an seinem Handy sitzt oder Netflix streamt, dann geht es natürlich erstmal innerhalb von deinem lokalen Netzwerk zum Router, von da zum Internetknotenpunkt. Und das sind alles wie so Verkehrskreuzungen quasi. Also das Internet ist ganz inhärent dezentral. Also es gibt auch nicht den einen richtigen Weg von dir zu Netflix, sondern es gibt ganz viele Wege und dafür gibt es verschiedene Protokolle, die, deswegen ist auch Routing so wichtig, um den schnellsten und effizientesten Weg zum Server für dich zu finden.
Mhm.
Und ein Server, vielleicht machen wir das auch nochmal ganz kurz, also ist einfach nur ein rechenstarker Computer, der irgendwo steht, also auch dieses in der Cloud, es gibt keine Cloud, das sind anderer Leuts Rechenzentren. So, es ist immer ein physischer Computer, nichts passiert wirklich in irgendeiner Wolke. Das ist ein Marketingwort, würde ich sagen. Also es wird immer in kleinere Bestandteile, Datenpakete aufgeteilt und das könnte man vielleicht, also vielleicht wird der Brief so durchgeschnitten und dann in einzelnen Briefumschlägen verpackt und dann am Ende ist es ein Bitstrom auf dem Kabel. Am Ende ist es ja Energie auf dem Kabel.
Tatsächlich. Ja, oder Licht.
Ja, genau, natürlich. Ist ja auch eine Art von Energie.
Ja, Verkehr, genau. Ja, und Netzneutralität heißt halt, dieses Netz ist einfach ein Transporteur, aber kein Torwächter. Ne? Das Netz soll Daten transportieren, aber nicht wirtschaftlich vorsortieren. Ne?
Genau.
Das Netz soll nicht entscheiden, ob das eine wichtiger ist als das andere. Dieses Prinzip soll nicht gelten. Ja. Ja, gibt es einen Anlass, warum das Thema denn jetzt gerade wichtig ist? Weil, also mir ist der Begriff natürlich schon recht langgeläufig, aber ich habe auch darüber gelesen, dass dieser Begriff sich überhaupt erst so in den 2000ern geprägt hat. Ne? Es gab gar kein Wort für dieses Prinzip. Und ne, da ich habe vergessen, wie der Herr hieß, der dann der Urheber davon war. Aber heute ist es ja schon gesetzt in manchen Kreisen. Und ich hatte es für mich persönlich, ehrlich gesagt, so ziemlich ad acta gelegt und habe gedacht, ja, das ist ja jetzt geklärt. Ne? Zumindest aus europäischer Sicht. Auch gelesen, können wir vielleicht später nochmal auf eingehen, dass zum Beispiel in den USA eine völlig andere Situation ist.
Mhm.
Sehr zerklüftete, heterogene Situation. Da ist das nämlich gar nicht auf nationaler Ebene mehr sauber geklärt. Aber in Europa ist das so. Und da habe ich gedacht, ist doch gut jetzt. Aber warum, und da steckst du, glaube ich, tiefer drin als ich, warum wird denn darüber geredet, warum wird versucht, dieses Paket wieder offen zu schnüren? Und was ja auch der Grund ist, warum wir gesagt haben, lass uns das mal angucken.
Ja, wie du schon gesagt hast, eigentlich war das in der EU ein relativ zur Seite geschobenes Thema. Also ich glaube, der Ursprung ist so ein bisschen, dass die Telcos eben, wie wir am Anfang gesagt haben, Aktiengesellschaften sind und sehr viel Geld in Netzinfrastruktur investieren und immer neue Wege versuchen zu finden, wie man da noch, also die würden sagen, Wertschöpfung betreiben können, aber wie man damit weiter Geld machen kann. Und genau, dann gab es eine Reihe an Gerichtsurteilen vom EuGH zum Beispiel. Ich glaube, in Deutschland gab es auch welche, dass zum Beispiel diese Angebote, in dem ein bestimmter Dienst aus deinem Datenvolumen rausgenommen ist, dass man zum Beispiel, auch wenn dein Datenvolumen eigentlich aufgebraucht ist, dass du dann trotzdem noch über Spotify Musik hören kannst oder so. Und da hat der EuGH gesagt, nee, das verspricht gegen Netzneutralitätsregeln. Ich weiß nicht, hast du noch was von der EU, wann das eigentlich, also so, ich glaube, seit 2015 oder so wurde das mal beschlossen oder irgendwie mit Mitte der 2010er Jahre?
Keine Jahreszahlen dazu.
Ja. Okay. Und jetzt kommt es wieder so hoch. Also es gab einen relativ starken Fürsprecher für die Telco-Operators in der EU. Thierry Breton heißt er. Der war früher, war der mal Leiter von Orange. Also der kommt auch aus der Branche und der kennt sich damit aus.
Orange, für die, die es nicht kennen, ist er quasi die Deutsche Telekom von Frankreich.
Genau, genau. Und also der kommt aus dieser Branche und ist dann zum, ich weiß nicht, ob direkt, aber vielleicht hat er auch noch andere Stationen dazwischen gehabt, aber der war auf jeden Fall ist ehemaliger EU-Kommissar für den Binnenmarkt und Dienstleistungen. Und der war natürlich durch seine Geschichte dann relativ nah an den Telco-Operator und kann deren Argumente sehr gut verstehen. Ich kann auch ein paar Argumente davon verstehen. Ne? Also wir wollen jetzt hier auch nicht so ein Telco-Bashing betreiben, sondern wir wollen es irgendwie unpacken. Ne? Wir wollen irgendwie gucken, was steckt dahinter. Und der war immer auf der Seite von den Telcos und hat gesagt, ja, das stimmt, dass die so viel Geld ausgeben für Glasfaser legen, für die Netzinfrastruktur. Und da sollen sich die großen US-amerikanischen Firmen, die den meisten Traffic verursachen sozusagen, da sollen die sich ruhig mal finanziell dran beteiligen. So angetrieben.
Viel soll viel zahlen, ne? Ja.
Ja, angetrieben wurde das Projekt Datenmaut oder Netzneutralität ist ja quasi so die Gegenposition davon. Von einem Zusammenschluss von Telcos, also Deutsche Telekom oder Telekom Deutschland, Telefonica und so weiter. Und genau, die sagen halt, dass YouTube und so weiter sich am Ausbau der Infrastruktur beteiligen sollen. Und die andere Seite sagt, aber die EndnutzerInnen zahlen doch, die zahlen für unser Produkt und die zahlen für eure Infrastruktur. Also nutzen die quasi so die EndnutzerInnen als Argument. Und 2023, also warum das jetzt auch wieder so aufploppt, also 2023 gab es so ein Treffen von EU-DigitalministerInnen und da war das Thema eigentlich so für tot erklärt, obwohl Thierry Breton so die Rückendeckung für die Telcos gegeben hat. Und jetzt flammt das aus zwei Gründen wieder auf. Also einerseits sagen die Telcos immer, es besteht eine Rechtsunsicherheit für sogenannte Spezialdienste. Also es gibt so ein paar Dienste, wo das vielleicht möglich oder sinnvoll wäre, so ein Fast-Track zu haben oder eine sichere Verbindung, die über anderem Traffic priorisiert wird. Und andererseits schreibt netzpolitik.org, wirkt der Vorschlag von Breton noch nach. Und man muss ja schon auch sagen, dass zum geopolitischen Zeitgeist einfach auch passt. Also es ist, die surfen so ein bisschen auf so einer Welle von, wir sollten Big Tech irgendwie Einhalt gebieten. Und das finde ich total spannend.
Ja, ich würde es vielleicht nochmal total simpel zusammenbinden und sagen, aufgrund von Lobbydruck will die EU ihre Telekom-Regeln neu ordnen. Ne? Das ist auf jeden Fall so der Grund, warum die da überhaupt wieder in die Diskussion eingestiegen sind. Und ja, Modernisierung, Vereinfachung, Investitionsanreize, all so ein Sprech, der natürlich von Lobbygruppen kommt, wettbewerbsfähig, das ist ganz wichtig. Und das klingt ja auch durchaus attraktiv erstmal, ne? Das klingt so gerecht, ne? Klingt nach Begrenzung von Big Tech und klingt nach mehr Geld für bessere Netze und nach einer tatsächlich pragmatischen Lösung für ein reales Infrastrukturproblem, würde ich erstmal sagen, ne?
Ja, genau.
Klingt erstmal plausibel, aber wir sollten gleich auch einmal gucken, wer sind die ganzen Player, die da eigentlich beteiligt sind? Das sind dann nämlich in meinen Augen so vier Gruppen.
Mhm.
Aber ja, ich sehe es allein deshalb schon problematisch, weil es halt eben nicht nur um irgendeine vordergründige Gerechtigkeit geht, sondern es geht darum, wer bekommt eigentlich Macht über Qualität und Zugang im Internet und zu dem, was dann nachher bei uns landet, ne? Weil du könntest ja auch sagen, wir NutzerInnen, wir bezahlen ja schon für unseren Internetzugang. Wir bezahlen die Telcos ja jeden Monat. Warum wollen die jetzt doppelt kassieren? Ne?
Mhm.
Fair Share ist dann nicht einfach so eine Lücke schließen Debatte, ne? Sondern das ist ja auch eben eine Debatte, ob dann völlig neuer Hebel entsteht und die Machtverhältnisse. Und das ist ja das, was dahinter steckt. Die wollen mehr Macht haben und haben deshalb diese Geschichte ersonnen. Ne? Fair Share, ich glaube, den Begriff haben wir gar nicht eingeführt. Was bedeutet Fair Share in diesem Zusammenhang?
Oft finde ich, gerade in so politischen Debatten geht es ja um das gleiche Thema, aber jeder nennt es anders, weil der Name zum eigenen Narrativ passen muss. Und Fair Share ist der Name für diese Debatte von den Telcos. Die sagen, es ist nur fair, wenn die Content- und Application-Providers sich beteiligen. Deswegen, die sollen ihren ja, fairen genau. Anteil dazu beitragen.
Erstklassiger politischer Framing-Begriff. Der faire Anteil. Mhm.
Und ich fand es interessant, lass uns da gleich nochmal drauf eingehen, dass du gesagt hast, dieses Problem oder diese Lücke schließen. Weil es gibt auch Positionen, also darauf beziehen sich natürlich die Telcos, aber es gibt auch diese Position, die sagt, es gibt gar kein quasi, es müsste ein Marktversagen geben dafür, dass wir als Regulierung da eingreifen würden. Und das ist nicht vorhanden. Es gibt keine Evidenzen für dieses Marktversagen. Manche Argumente gegen die Datenmaut fangen an mit, ihr wollt ein Problem beheben, was nicht da ist.
Bevor wir jetzt einmal nochmal tiefer bohren in diesen Trigger, ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, wer sind eigentlich die ganzen beteiligten Parteien, die hier ein berechtigtes Interesse haben oder die unbedingt am Tisch sitzen müssen. Und das sind für mich, gerade du hast es gerade schon erwähnt, das sind natürlich die Netzbetreiber oder die Telekommunikationsunternehmen. Wir haben auch schon quasi die Plattformen oder großen Online-Dienste oder Big Tech oder wie man auch immer sie nennen mag, ne, von Meta über Google bis Netflix. Die gehören auch dazu, ja.
Mhm. Die werden auch oft, vielleicht kommt es später nochmal, ich glaube am Anfang haben wir den auch schon verwendet, die werden von den Telcos, werden die oft OTTs genannt, also Over-the-Top-Provider sozusagen, weil sie auf dem Netz Dienste anbieten. Und ich habe auch gelesen, dass sie vor allem in der Regulierungsbubble eher CAPS genannt werden. Für,
wofür steht das?
Gute Frage, muss ich kurz suchen. Content and
Application Provider, bestimmt.
Ja, wahrscheinlich. Content and Application okay. Providers.
Ja, OTT reicht ja noch nicht. Lass uns doch CAP noch einführen. Ja, aber da haben wir auf jeden Fall schon mal die zwei. Und dann haben wir noch die Regulierer,
genau.
Also die Regulierungsbehörden, ne? In, sagen wir mal, in Form Highest Level EU. Aber das sind natürlich dann andere Entitäten, die das da machen. Und natürlich die Zivilgesellschaft. Ne? Das sind wir, das ist aber auch Verbraucherschutz, netzpolitische Öffentlichkeit und so weiter. Also vier Leute, Parteien, die hier Interessen haben. Ne?
Ja.
Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu verstehen. Ich habe ja gerade das ein bisschen locker gesagt, naja, hier Lobbydruck und so weiter, aber wie drückt er sich aus?
Sollen wir nochmal kurz als weiteren aktuellen Aufhänger den Digital Networks Act ein bisschen erklären? Der Digital Networks Act ist ein Gesetz, was jetzt noch nicht sicher beschlossen wurde, aber wo die Kommission einen Vorschlag gemacht hat, die EU-Kommission, mit dem Ziel, den elektronischen Kommunikationsmarkt zu vereinheitlichen. Das ist ja so sehr typisch, so Harmonization innerhalb des EU-Binnenmarktes. Genau, und dass die europäischen Provider mehr über innereuropäische Grenzen hinweg ihr Business skalieren können und im nächsten Schritt mehr investieren können, um eben beim Thema Innovation mit den globalen Playern konkurrieren zu können. Das ist so das Ziel, was die Kommission da vor sich herträgt. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was die Kommission denn sagt, wie man als Nutzerin davon profitieren soll. Also es geht auch, ach so, das finde ich eigentlich auch ganz interessant, der Digital Networks Act ist jetzt nicht nur Netzneutralität, sondern das ist eigentlich so eine Zeitdebatte. Also weißt du, was ich meine? Dass der Digital Networks Act eigentlich auf andere Dinge abzielt und der sagt auch nichts konkret über Netzneutralität, aber der sagt so ein paar Sachen, die darauf einzahlen, auf diese Diskussion.
Ja, und wo man so Ankerpunkte hat, in die sich jetzt Lobbygruppen einklinken können, um dieses Thema wieder aufzumachen, ne? Ja.
Genau, und der gibt vielleicht auch dadurch, dass er nichts Bestimmtes dazu sagt, so eine Richtung, in die man dann weiterdenken kann, sozusagen. Also so ein bisschen so ein Fundament legt es schon weiter für die Debatte. Und vielleicht, um das abzuschließen, worum es eigentlich geht, in Anführungsstrichen beim Digital Networks Act, ist vor allem der Glasfaserausbau. Also alle NutzerInnen sollen profitieren, indem der Digital Networks Act, ich finde DNA zu sagen, irgendwie total komisch, das passt. Also das wäre die Abkürzung, aber das ist ja eine andere, mit was anderem überschrieben.
Naja, allerdings.
Das soll den Ausbau, den Übergang von Glas zu Glasfaser verschnellern, weil Kupferkabel die Konnektivitätsanforderungen von EndnutzerInnen nicht mehr gerecht werden. Das würde ich ehrlich gesagt erstmal schon mal in Frage stellen. Also ja, diese ganzen neuen, also was weiß ich, Telemedizin und autonomes Fahren, das braucht wirklich mehr Konnektivität. Aber ich zu Hause bin recht zufrieden mit meiner 50 Mbit VDSL Kupferleitung. Also dieses jeder Haushalt braucht Glasfaser. Ist doch Quatsch, oder? Also außer du bist ein Gamer.
Ja, wobei da natürlich noch wichtig ist, dass das Kupfer natürlich nur von deinem Haus bis da zum nächsten Verteiler kommt. Ne? Dann ist ja Glasfaser. Geht ja nur wirklich diese letzten paar Meter, ne?
Ja, ja. Klar, okay, genau.
Ich bin ganz bei dir, ja, definitiv. Also ich habe jetzt in den letzten Jahren auch noch nicht diese Sachen eintreten sehen, die mir sagen müssten, ich brauche jetzt 1 Gigabit Internet-Konnektivität. Es ist einfach nicht da.
Genau. Genau. Also ich verstehe, dass das für andere Use Cases total sinnvoll ist, aber ich finde diesen Endnutzer zu Hause Use Case, der wird ein bisschen überspielt, auch so marketingtechnisch. Naja, genau. Auf jeden Fall soll es darauf einzahlen. Der Digital Networks Act soll auch den Rollout von 5G zu 6G überall beschleunigen und soll natürlich zu europäischer digitaler Souveränität beitragen, weil die EU-internen Unternehmen dann innovationsfreudiger werden. Also so ein klassisches Narrativ, würde ich sagen. Also es geht auch um Vereinheitlichung von der Frequenzvergabe, Glasfaserausbau und Investitionsanreize für Firmen. Mhm. Und was aber halt auch mit dem Digital Networks Act kommt, ist dieses ein bisschen Aufweichen der Netzneutralität zugunsten der Telco-Operators. Aber das ist halt nicht der Kern. Also nicht, dass die Leute, die sich das anhören, jetzt denken, oh, der Digital Networks Act, da geht es nur um Netzneutralität. Das stimmt so nicht.
Finde ich nochmal ganz gut herausgearbeitet. Also was ich interessant finde, ist, du hast das jetzt nochmal so erläutert und das ist natürlich sehr stark diese Telco-Story oder die Seite der Telcos, ne? Was ja eben auch zeigt, dass das ist ja die europäische Seite, ne? Die versuchen, Druck auf die EU auszuüben, dass es zu deren Gunsten verändert. Wie du, ne, alles mit rein noch jetzt hier die europäische digitale Souveränität, ganz wichtiges Thema, ne? Aber allein die Geschichte, wir bauen doch hier die Infrastruktur, das ist teuer, aber diese großen, in Anführungszeichen, bösen amerikanischen Plattformen, die verursachen diesen ganzen Traffic, die verdienen damit das ganze Geld, also sollen die sich auch stärker beteiligen und zu strenge Regeln hier bei uns in Europa, die bremsen halt die Investitionen. Das klingt ja super, ne? Weil das dockt ja an ganz reale Sorgen an. Dieser teure Netzausbau, Europa wird digital schwächer als die USA, ne? Big Tech ist so mächtig, ne? Und das ist ja überhaupt gar kein dummes Narrativ, ne? Das ist politisch sehr wirksam und ich glaube auch der Grund, warum wir uns damit befassen. Was ich nochmal wichtig finde, ist, auch mit dem, wie ich jetzt so diese Industrie, in der ich auch selber lange unterwegs war, wahrgenommen habe, ist, ich frage mich, ob hier nicht was vermischt wird und jetzt da angedockt wird, was noch ein anderes Thema ist. Weil ja, europäische Telcos, die gucken sehr neidisch auf die USA und auch auf amerikanische Telcos, weil die viel mehr Geld verdienen. Das liegt aber in meinen Augen nicht daran, dass da jetzt Netzneutralität ist oder nicht, sondern dass an der anderen Seite des Marktes eine völlig andere Regulierung stattfindet. Ne? In Europa haben wir einfach eine sehr starke Regulierung, die dazu geführt hat, dass wir einen sehr verbraucherfreundlichen Markt haben. Dass wir, ich weiß nicht wie viel, aber bestimmt 200 Netzbetreiber in den ganzen europäischen Ländern und nicht drei große wie in den USA. Ne? Und da gucken die europäischen CEOs sehr neidisch drauf. Aber ich persönlich finde, weder sollte es ein gangbarer Weg sein, jetzt den Networks Act dafür irgendwie zu missbrauchen, noch, dass wir uns sagen, wir als Europäer nähern uns dem schwächeren Modell an. Ich persönlich finde ja, das amerikanische Modell ist ja eher dysfunktional. Wenn da ein paar Carrier sind, die diesen Oligopol haben und viel, viel höhere Preise aufrufen, ne? Sowohl für Mobilfunk als auch für Breitbandfestnetz, bezahlst du in den USA deutlich, deutlich mehr als hier. Und natürlich haben die dann deeper Pockets und das wollen die hier auch gern haben. Aber ich bin da einfach auf der Seite der Verbraucherfreundlichkeit und finde es halt eben auch zweifelhaft, über den Networks Act diese Narrative jetzt dann da reinzurühren.
Ja, ich habe auch noch eine interessante, also zu USA habe ich nachher auch noch ganz viel zu sagen, aber ich habe auch noch eine Gegenposition zu diesem jetzt mit Telco-Operator freundlicherer Regulierung geht dann endlich der Glasfaserausbau voran sozusagen, also mit mehr Privatisierung und mehr Freiraum für die Telcos, dann fluppt das auf einmal oder dann, ne, finde ich, wird nicht so oft drüber gesprochen, aber in manchen kritischen Positionen sieht man das schon. Also ich meine, 81 unter Helmut Schmidt gab es schon den Beschluss und einen Umsetzungsplan, wie in den nächsten 30 Jahren Glasfaser flächendeckend in Deutschland ausgebaut werden sollte. Und der Hauptgrund, dass es nicht so gekommen ist, oder wahrscheinlich gab es, also es gibt viele Gründe, warum es nicht so gekommen ist, aber ein paar der Hauptgründe sind, also dass es dann 82 mit dem Misstrauensvotum an Helmut Kohl übergegangen ist und Helmut Kohl hätte diesen Beschluss oder die Regierung hätte den Beschluss umsetzen müssen. Gleichzeitig stand aber auch die Privatisierung der Post und dann eben auch die Privatisierung der Telekom an. Das hat Ressourcen gebündelt und eigentlich zeigen aber auch Studien, dass Infrastrukturausbau eben nicht so gut geht, wenn es privatisiert ist, weil Infrastrukturausbau braucht so einen langen Atem und privatwirtschaftliche Unternehmen haben eben den Fokus auf eher kurzfristigere Gewinne und also dieses, der Markt regelt, funktioniert bei Infrastruktur in der Regel nicht so gut wie bei anderen Produkten.
Nee.
Genau, das war mir nochmal wichtig. Und dann habe ich ja auch noch diesen Mythos, den kennst du bestimmt auch. Ich weiß nicht, man liest auch, dass das ein Mythos ist, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, dass Kohl lieber in Privatfernsehen investiert hat, weil er fand, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu links waren, statt den Ausbau, also dann wurde dann eher der Ausbau von so Koaxkabeln für Kabelfernsehen dem Glasfaserausbau vorgezogen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man hört es öfter, oder?
Ich glaube, dass da was dran ist, weil ich habe es an vielen Stellen gelesen, ne? 82 Regierungswechsel und Helmut Kohl war, glaube ich, recht gut bekannt mit Leo Kirch von der Kirchgruppe und da gab es eben große Pläne für Privatfernsehen, was halt ein Kabelnetz, Koaxkabelausbau nahegelegt hat und so wie ich die Geschichte kenne, ist das auch ein Grund dafür gewesen, dass wir nicht so, okay, Telekommunikation und Kupfer gegen Glasfaser, sondern nee, wir bauen hier erstmal ein großes Koaxkabelnetz auf, damit das Privatfernsehen fluppt. Ich glaube schon, dass das ein Faktor gewesen ist. Ein paar ganz ungünstige Verquickungen. Ja.
Ich glaube auch.
Nochmal zu diesem Punkt, und den finde ich halt sehr spannend, dass es ja um Fairness geht, sagen ja alle. Alle sagen ja, das soll jetzt hier fairer werden. Und das finde ich, das kann man auch nochmal ganz gut herausarbeiten. Mhm. Das ist eine Zwickmühle, ne? Weil die Telcos sagen, Fairness ist, wer viel Traffic verursacht, der soll da extra bezahlen. Klingt ja nach so, wir wollen mehr Fairness. Und die Gegenfairness ist ja, dass der Zugang zum Publikum nicht gekauft werden darf, ne? Dass nicht einer sagt, ja, ich mach das jetzt. Was uns, glaube ich, auch, ne, das müssen wir mal gedanklich kurz packen, aber dann gleich aufmachen, weil es super wichtig ist, weil wir darüber reden müssen, was bedeutet das denn eigentlich auf größerer Ebene, wenn Netze nicht mehr neutral sind? Was heißt das für die Player da im Markt und was heißt das vor allen Dingen für dich und mich im Sinne von KonsumentInnen, ne? Und bevor wir das vielleicht machen, noch habe ich noch einen Punkt und das ist total logisch. Also das ist mir vorher gar nicht so bewusst geworden, sondern jetzt erst bei der Recherche. Jetzt haben wir ja noch gerade den KI-Hype und ich habe gelesen, dass auch diese Unternehmen darauf einsteigen und sagen, hey, jetzt kommen besondere Anforderungen auf die Netze durch die ganzen Datenzentren und durch die Inferenz-Traffics, die ganzen KI-Systeme erzeugen. Und auch deshalb müssen wir mal überlegen, ob wir nicht hier ein bisschen mehr Flexibilität bekommen. Also, dass so KI-Traffic zu einem weiteren Legitimationsnarrativ wird dabei. Manche datenintensive Anwendungen, die brauchen halt eben besonders stabile, schnelle Verbindungen. Und deswegen müssen wir das flexibler priorisieren können. Was ich nicht unschlüssig finde, vor allen Dingen, wenn man uns anguckt, dass die ganze Welt sich nur noch um KI dreht, was ja auch bei uns öfter Thema ist. Aber auch hier, das ist, glaube ich, ein Effekt, den man nicht unterschätzen darf, ne? Mit dem KI-Boom, der die Geschichte mit beeinflusst.
Ja, sicherlich. Das steht auch in dem Proposal zum Networks Act, steht auch drin, also dass das die Grundlage legen soll, um dann Europa auch KI ausbautechnisch, damit die da Schritt halten können.
Ja. So, aber was, wenn wir jetzt mal überlegen, was ist denn eigentlich das Schlimme daran jetzt? Vielleicht hast du Lust, dass wir mal so Szenarien ausmalen oder so? Oder einfach alles, was wir wissen, warum das denn besser nicht so laufen sollte, dass sich da gravierend was ändert?
Ja, also vielleicht können wir können ja USA als Beispiel nachher nochmal aufmachen, aber also Südkorea als Case Study, da sieht man schon, was quasi aus meiner persönlichen Sicht schief gehen kann, wenn man keine Netzneutralität mehr hat und wozu es bei uns auch führen könnte.
Guter Punkt, mal über den Tellerrand gucken. Ja.
Also in Südkorea haben sie das Prinzip Sending Party Network Pace. Da hat das nachweislich zu steigenden Plattformpreisen geführt, weil natürlich die OTTs oder Caps die Preise weitergeben an KonsumentInnen. Es gab Nutzerrückgänge. Einzelne Dienste, also kleinere, sind natürlich stärker betroffen, weil die das nicht so gut abpuffern können, den Preisanstieg oder überhaupt, dass sie zahlen müssen. Deswegen haben die sich vom Markt zurückgezogen und das ist ja eigentlich eine riesige Gefahr.
Hm. Große Player, kleine Player platt machen, ne? Mir ist so der Gedanke über den Weg gelaufen, okay, wir reden ja hier von Netflix, aber was ist mit kleinen Streaming-Diensten, die Arthouse in Sachen denken? Es muss ja nicht nur immer um das große Streaming gehen. Da sind große etablierte Tech-Unternehmen und dann gibt es Startups, die auch einen Marktzugang haben wollen und die halt eben nicht so tiefe Taschen haben, um zu sagen, oh, warte mal, wenn wir jetzt auch noch extra dafür bezahlen müssen, dass unser Dienst, der vielleicht eine hohe Bandbreitenanforderung hat, genauso gut bei den Menschen ankommt, dann ist das ein echtes Problem und eine Markteintrittshürde. Ne?
Genau, und was man auch sieht in Südkorea ist, dass es total zu Intransparenzen auch führt. Also, dass es für Außenstehende nicht einsehbar ist, was jetzt die Telco-Provider mit großen Firmen verhandeln. Also, dass dann auch so eine Intransparenz darüber entsteht, wer eigentlich wie viel zahlen muss.
Guter Punkt. Was gibt es dann? Dann hast du nicht nur das Prinzip, dass dafür extra bezahlt werden muss, sondern dann ja auch noch individuelle Verhandlungsmacht. Ne? Dass dann für ein und dieselbe bessere Leistung der eine aber noch mehr zahlt oder der andere noch weniger zahlt, weil er besser verhandelt oder irgendwelche Druckpunkte nutzen kann. Ne?
Ja.
Also das ist natürlich ein ganz wichtiges Ding, dass es halt schwächere Diensteanbieter benachteiligt und letztendlich KonsumentInnen benachteiligt.
Ja.
Aber es geht natürlich auch in dem Bereich, also höher, ne, weg von der kommerziellen Ebene, wenn wir uns denken, Demokratisierung von Zugang oder die Teilhabe an der digitalen Sphäre, auch das ist ja davon betroffen. Ne? Was ist denn nicht nur mit, ich habe den besseren Dienst, sondern was ist mit vielleicht den Nachrichtenquellen, die unbequemere Nachrichten haben oder sowas? Ne? Also jetzt zum Glück bei uns vielleicht nicht so ein Faktor, aber in anderen Ländern, ne, wo dann halt eben auch das so ein Aufweichen von Netzneutralität Möglichkeiten sind, um unliebsame Angebote eher klein zu halten und im Zugang zu beschränken. Also wo wir sofort Demokratieeffekte haben und so weiter. Also wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was das für Auswirkungen sind. Wir haben über kleine Anbieter gesprochen, wir haben über uns NutzerInnen gesprochen.
Ich habe noch einen Artikel von einer NGO, Internet Society heißt sie, die sagen, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das so sehr differenziert auf diesen Vorschlag geschaut hat, dieser Artikel, der sagt, dass mit einem zynischen Blick auf den Digital Networks Act eigentlich, dass man dann denkt, okay, auf den ersten Blick sieht der Draft so aus, als würde er so Abstand nehmen von dieser Fair Share-Debatte, weil es eben nicht konkrete, den Caps oder OTTs keine konkreten Obligations auferlegt. Also die sagen jetzt nicht, okay, ihr müsst zahlen, den Network Operators was zahlen. Allerdings schreibt der DNA oder der Digital Networks Act Lösungen für Probleme vor, die gar nicht existieren und es schafft einen Regulierungsapparat für künftige Eingriffe und bettet die Netzneutralität so dann in einem Rahmen ein, der das irgendwie, ja, das meinte ich ja vorhin auch schon, so dass so ein slippery slope ist, um sie dann später irgendwann doch zu schwächen. Mhm. Also
hast du ein Beispiel dafür? Wie kann man das griffig machen?
Also zum Beispiel schreibt der Digital Networks Act oder verfestigt diese Rolle von BEREC, das ist so der Zusammenschluss von Regulierungsbehörden, mhm. von Telco-Regulierungsbehörden in Brüssel, ne? Also die BNetzA ist Teil davon, oder?
Ja, genau. Das ist quasi der europäische Level von nationalen Regulierern. Ne?
Da werden Mechanismen gestärkt, in der BEREC quasi so als Stelle für freiwillige Schlichtung und die BEREC-Leitlinien werden quasi so hervorgehoben. Und die wiederum können aber, also das sind so weiche Mechanismen in Anführungsstrichen, die können durch intensive Lobbyarbeit de facto eben doch Richtung Fair Share quasi verschoben werden, weil die Telco-Operators da so viel Lobbymacht haben. Und eine unverbindliche Schlichtung kann dann so eigentlich doch de facto zu einer Pflicht werden.
Mhm.
Also ein Punkt vielleicht noch, also zum Beispiel sagt dieser Artikel auch, dass die Verweise in den Erwägungsgründen auf eine faire und angemessene und verhältnismäßige Nutzung der Ressourcen der anderen Parteien, also so wird es genannt, dass allein schon diese Wortwahl quasi die Sprache widerspiegelt, die von Befürwortern der Fair-Share-Regelung auch verwendet wird, um anzudeuten, dass
die da mitgeschrieben haben.
Ja, und dass derzeitige Regulierungen eben unfair oder unverhältnismäßig sein könnten. Und sobald man sowas in der Gesetzgebung verankert, wird es schon zum Ausgangspunkt für künftige Auslegungen vom selben Problem. Mhm. Ja, das fand ich irgendwie interessant und sehr differenziert.
Guter Punkt, ja. Das ist ein um sich greifendes Phänomen natürlich, ne, dass man auch immer mehr erkennt, wie dann in Gesetzesentwürfen oder in sonstigen Regelungen die Sprache bestimmter Lobbygruppen drin ist, ne, und dass man es einfach so entlarven kann. Ja. Lilia, du hast gerade einen Blick über den Tellerrand gemacht nach Südkorea. Und ich habe noch ein paar Sachen im Hinterkopf, die ich spannend finde und die auch nochmal zeigen. Ja, wir haben gerade versucht, einmal zu zeigen, was sind denn die negativen Effekte, wenn wir Netzneutralität aufweichen. Das Beispiel Indien, die in den 2000er und frühen 2010er Jahren dort nämlich eben nicht neutrale Netznutzung zugelassen haben. Und in Ländern des sogenannten globalen Südens hast du halt häufig das Phänomen, dass bestimmte Tech-Unternehmen nämlich mit Prinzipien, die nicht Netzneutralität entsprechen, einfach einen unfairen Marktzugang bekommen wollen. Immer wieder in dem Zusammenhang der Name Meta, ne, ex-Facebook, vielleicht bald wieder anders, nachdem sie ihr Metaverse dicht gemacht haben, aber die halt einfach in Märkten, wo Menschen noch gar nicht Netzteilhabe haben, als der dominant Player reingehen wollen und sagen, das ist hier zero-rated, also ihr bezahlt nichts dafür, wenn ihr bestimmte Dienste nutzt, um natürlich ihre Monopolstellungen zu etablieren oder auszubauen. In Indien haben die dem aber irgendwann einen Riegel vorgeschoben und deswegen habe ich mitgenommen, dass in Indien eine der besten und striktesten Netzneutralitätsregelungen heutzutage ist. Also die haben eben gesagt, nee, das wollen wir ja nicht, aber es gibt viele afrikanische Länder, wo das halt eben so ist und das ist auch eben ein schwieriges Narrativ, wo du halt sagen kannst, da geht jetzt so ein Player rein und sagen, no, wir bieten hier unsere Dienste an, wir stecken Geld da in die Markterschließung, aber es ist eine Ungleichbehandlung des Datenzugangs. Und in vielen Ländern ist das ja so, das hört man immer wieder, da ist das Internet für die Leute Facebook, ne? Weil das ist kostenlos, dafür müssen sie nichts extra bezahlen. Und das ist so das Extremszenario, wo man jetzt sagen kann, naja, was betrifft uns das jetzt hier in Europa? Ich finde trotzdem aus globaler Solidarität und Fairness müssen wir das im Blick haben. Und naja, wir wollen ja nicht durch eine Aufweichung hier auch irgendwann dahin kommen, dass wir vielleicht in einem ultimativ schlechten Szenario denken, naja, guck mal, das ist ja hier am besten oder das ist kostenlos, dafür zahle ich am wenigsten drauf und das ist für mich jetzt das Internet. Das ist ja ohnehin schon das Prinzip dieser Oligopole auf der Diensteebene von solchen Unternehmen, dass sie für viele Menschen gleichbedeutend mit einer bestimmten Kategorie sind. Musik, das ist Spotify. Video, das ist Netflix und so weiter. Und das würde das natürlich fördern. Und ich glaube, das wollen wir nicht. Das fand ich nochmal eine ganz wichtige Perspektive, einfach da grundsätzlich bestimmte Märkte von vornherein dicht zu machen.
Ja, total spannend. Diesen Blick auf Indien hatte ich noch gar nicht.
Ja.
Sollen wir dann jetzt die USA auch nochmal kurz abfrühstücken?
Ja, also was ich für mich mitgenommen habe, ist, dass da natürlich die Links-Rechts-Politik unterschiedliche Präferenzen hat und letztendlich dazu geführt hat, dass auf Bundesebene manche Staaten das wieder gerettet haben.
Also was ich daran interessant finde, ist, also ja, du hast recht, man sieht natürlich immer dieses Ping-Pong. Also eigentlich hatten sie seit 2015 mit der Open Internet Order Netzneutralität festgeschrieben und dann wurde es aber unter dem FCC.
Federal Communications Commission, ne? Das ist der Regulierer.
Genau, genau. Unter dem damaligen Chairman wurde es dann 2017 repealed oder zurückgezogen und wieder mit denselben quasi Big Tech-Argumenten, also zu starke Regulierung verhindert Innovation von Internet-Providern und Investments. Und dann wurde es aber jetzt, 2024, mit einer demokratischen Mehrheit wieder quasi wieder etabliert. Und was ich daran ganz interessant finde, ist, dass also auch in den Gerichtsurteilen geht es dann eigentlich darum, also diese regulatorische und rechtliche Debatte dreht sich darum, ob eigentlich um so eine Einstufungsfrage, ob Breitbandinternet als Telekommunikationsdienst gilt und damit ist es Infrastruktur und deswegen müsste es den Vorschriften der FCC unterliegen, also darf die FCC eingreifen und den Telco-Operatoren sagen, ihr dürft nicht Geld verlangen sozusagen.
Sie darf es jetzt nicht, ne? Das ist der Schluss davon. Ich finde das so mindblowing, oder? Die Information ist, grundsätzlich sieht man ja hier, dass im amerikanischen politischen Spektrum unterschiedliche Präferenzen sind, ne? Du hast gerade genannt 2017, dann 2024, es ist hin und her geschwungen, ne?
Genau.
Erste Trump-Administration hat alles wieder zurückgedreht, unter Biden ist es wieder in die andere Richtung gegangen, aber ich glaube, dadurch, dass so ein Kampf entstanden ist, ist letztendlich festgestellt worden, dass Breitbandinternet eben nicht von der FCC entschieden werden darf, sodass nach meiner Lesart die Tür zu ist, um in den USA jemals nochmal eine nationale Regelung zu bekommen.
Ja, du hast recht.
Weswegen halt dann eben manche demokratische Bundesstaaten in die Bresche gesprungen sind und eigene Netzneutralitätsregelungen getroffen haben. Und wir dort jetzt landesweit ganz heterogene Situationen haben.
Genau, du hast recht. Das war im Januar 25, war das ein Court of Appeals, Berufungscourt. Aber genau, das ist um diese, ich finde das total, weil das ist eigentlich auch wieder, das springt so zurück zum Anfang. Ist Telekommunikation, Breitbandinternet eine Infrastruktur, die von der FCC reguliert werden sollte? Oder ist es ein Informationsdienst, der quasi weniger strengen Vorschriften unterliegt und wo die dann mehr Spielraum haben? Und ja. Wir wissen, auf welcher Seite wir da stehen. Aber es ist interessant, oder? Das ist eigentlich immer wieder zurück zu diesen,
auf jeden Fall,
zu diesen fundamentalen Fragen kommt.
Ja, und in der derzeitigen politischen Polarisierung sieht man eben ganz klar die Präferenzen, ne? Du hast eben rechts- bis rechtsautokratische Parteien, die nichts davon halten, dort eine Neutralität aufrechtzuerhalten, weil sie wahrscheinlich dann ihr Crony-Business besser befeuern können, gerade wenn wir auf die USA gucken. Aber ja, in Europa sind wir da dann doch sehr stark mit dem Neutralitätsgedanken unterwegs, auch wenn er unter Druck ist durch die Telco-Lobbygruppen.
Ja. Hast du noch Themen?
Nee, ich glaube, lass mal schauen. Wir haben ein komplexes Thema so aufgezogen, dass wir erklärt haben, sitzt denn da eigentlich am Tisch? Wer hat welche Interessen? Wer erzählt welche Geschichten? Was sind die Konsequenzen, wenn das in die eine oder andere Richtung geht, für unterschiedliche Interessengruppen? Und wir haben über den Tellerrand geguckt in verschiedene Länder, zuletzt die USA. Ich habe so das Gefühl, wir haben mal, ne, also wir müssten wahrscheinlich stundenlang, wenn wir alles abschichten wollen, überall tief reinbohren zum Grund des OSI-Schichtenmodells. Aber ich glaube, wir haben einmal so einen Rundumblick gemacht und wir könnten vielleicht mal gucken, was ist denn eigentlich unsere Genese daraus? Was wahrscheinlich wenig überraschend, wo wir da stehen. Aber vielleicht nochmal so, um das abzuschließen, was sind für uns rote Linien, was wünschen wir uns und was ist vor allen Dingen unsere Haltung, die das antreibt?
Ja, und bevor wir das machen, finde ich es eigentlich lustig, dass du gesagt hast, zum Grund des OSI-Schichtenmodells, weil wir könnten auch als Cliffhanger, also ich weiß nicht, ob wir dazu mal noch eine Folge machen, aber zum Grund des Ozeans, also was auch ein wichtiges Thema ist in dieser ganzen Debatte oder in diesen Machtverhältnissen ist, nicht nur wem gehören jetzt in Deutschland oder in Europa die Datencenter, sondern auch wem gehören die Glasfaserkabel unter dem Meer. Also wer investiert in Infrastruktur und mehr investieren nämlich nicht nur die, also es gibt auch so ein Shift in wer da investiert. Es sind nicht mehr nur die Telco-Operators, sondern auch mittlerweile die Firmen, die eigentlich quasi so am anderen Ende des Internets eigentlich sich immer aufgehalten haben, mit denen also auch die Content- und Application-Providers investieren jetzt in ihre eigene Infrastruktur. Und was das eigentlich mit diesem ganzen Ökosystem macht, das wäre nochmal eine ganz andere Folge, aber das finde ich kann auch so ein bisschen so ein Cliffhanger sein. Also ich werde das sehr interessiert weiter beobachten. Aber ja, Genese, Mini-Recap.
Fand ich aber nur eine gute Bemerkung, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst und war mir auch lange nicht bewusst.
Mir auch nicht,
weil man denkt, ja, das sind doch Telekommunikationsunternehmen, die diese tausenden Kilometer von eben auch unter Wasser Glasfaserkabeln besitzen. Aber nein, das sind auch die Googles und Metas und Microsofts dieser Welt, die signifikant mittlerweile so eine Infrastruktur besitzen. Mhm. Ja, aber das wird es wahrscheinlich zu komplex machen, das jetzt nochmal aufzuschlüsseln, aber ja.
Ja, genau. Aber ich fand es lustig, den Schwenk zu den untersten Schichten des OSI-Modells bis zu den untersten Schichten des Ozeans.
Das stimmt. Ja. Was ist für dich wichtig? Wie siehst du das?
Boah, ich habe vorher darüber nachgedacht, was man als guten Schluss sagen kann. Aber ich kann eigentlich nichts anderes sagen, außer mir ist dieses Thema mega wichtig. Und ich finde, wir haben heute auch ganz gut erklärt, warum Infrastruktur oder Internetinfrastruktur ein Thema ist, was alle angeht. Und das finde ich eigentlich toll. Das macht Spaß. Und ja, das ist so ein bisschen mein Recap.
Ja, also ich würde auch sagen, ja, Netzausbau, das kostet viel Geld. Neue Anwendungen, die stellen neue Anforderungen. Und auch nicht jede Form von smartem Traffic Management in diesen Netzen ist automatisch immer problematisch. Vielleicht gibt es manche Speziallösungen, die in manchen Fällen sinnvoll sein können. Ne? Zum Beispiel Telemedizin und solche Sachen. Das haben wir jetzt gar nicht weiter vertieft. Aber wenn das erstmal zu unseren Ungunsten gekippt sein sollte, dann ist es vielleicht auch den meisten nicht transparent. Und das fände ich sehr, sehr schlecht. Ja. Und dann würde ich persönlich noch sagen, alleine wenn ich auf das Internet als Ganzes gucke, inklusive auch der Diensteebene, dann würde ich sagen, als jemand, der als Jugendlicher das frühe Internet noch erleben durfte und dann, das ist kein KI-Hype, da gab es den Internet-Hype, den E-Commerce-Hype und was auch immer, der dann kam. Was ich meine, ist die Entwicklung von einem Netz, was einen sehr gemeinwohlorientierten und solidarischen und gemeinschaftlichen Ansatz hatte, zu einem total hyperkommerzialisierten Konstrukt, was auf der Diensteebene sich in Monopol und Oligopole gewandelt hat und eine ganz große Unwucht bekommen hat und viel von diesem Dezentralitätsgedanken verloren hat. Das finde ich nicht cool und wünsche mir, dass Gegenbewegungen gestärkt werden, die das anders machen, ne? Stichwort Fediverse und ne, alles, was an Diensteebene passiert, da eben weniger kommerzielle Anwendungsbereiche und auch Initiativen zu fördern. Und deswegen bin ich auch eben auf dieser technischen, auf dieser Netzebene eigentlich der gleichen Meinung. Da darf nicht jetzt auch noch so eine Unwucht entstehen von wenigen großen Playern, die das halt auch noch unter sich aufteilen und eigentlich nur zu ihren Gunsten gestalten. Und deswegen ist das für mich so ein stimmiges Bild. Ne? Also lass uns diesen dezentralen Charakter und diesen Charakter, dass da Teilhabe vor allen Dingen möglich sein soll, nicht beerdigen. Ja.
Cool.
Lilia, ich bin total gespannt, was wir für Feedback hierfür bekommen. Ich kann es gerade noch nicht sagen, wie mein Gefühl ist, weil es war auch so ein bisschen ein Experiment. Viele der vorherigen Themen, die waren, glaube ich, ein bisschen greifbarer und zugänglicher, zumindest vordergründig.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir wollen ja auch kein Feel-Good-Themen hier behandeln, sondern wir wollen ja auch so ein bisschen dickere Bretter anpacken, wenn wir glauben, dass mehr Menschen darüber Bescheid wissen sollten. Und ich hoffe, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit reinbringen konnten und nicht noch mehr Unklarheit. Aber ja. Wenn ihr hier zuhört, sagt's uns doch, was ihr davon haltet.
Ja, das wäre total cool. Und also ich bin auch ganz gespannt, was unsere HörerInnen dazu sagen. Ich werde sowieso so oder so weiter dran arbeiten, weil das einfach so ein Herzensthema von mir ist. Und ja, das hat mir ehrlich gesagt, glaube ich, hat mir diese Folge am meisten Spaß gemacht bisher. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.
Ja, also meldet euch und überhaupt erzählt anderen davon, folgt uns. Gebt uns 5 Sterne, wo auch immer man 5 Sterne vergeben kann. Oder kommentiert auf Spotify oder was auch immer. Ich habe mir sagen lassen, dass das hilfreich sein soll. Und wir gehen in uns und arbeiten an der nächsten Folge. Vielleicht können wir auch da einen Mini-Schulterblick machen und da transparent und offen mit sein. Wir haben uns für die Republika beworben, die einen Podcast-Track hat. Aber wir sind leider nicht genommen worden, was eine Schande ist. Aber wir haben in dem Zuge ein tolles Thema ersonnen und auch schon ein Stück weit angearbeitet. Und da geht es auch wieder um Solidarität und Teilhabe und den globalen Süden und um KI und so weiter. Ich glaube, da könnte was richtig Spannendes raus werden. Und wir hatten mal gesagt, egal ob wir das auf der Republika zeigen können oder nicht, wir werden da dieses Gespräch führen.
Ja, die Folge wird es geben.
Wir werden da zum ersten Mal ja einen externen Gast, eine Gästin haben, wo ich mich super drauf freue. Und das ist bestimmt unser nächstes Projekt, oder?
Ja, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Ja, und dann können wir eigentlich nur sagen, danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl. Seid lieb zueinander. Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis ganz bald. Tschüss.